Frank war ja auch schon mal im Massengeschnack. Lange ist das her, ne?
Bei mir?
Ja.
Ja, dieses Jahr das erste Mal und ich glaube insgesamt das dritte oder vierte Mal. Mhm.
Ich weiß noch, als du mal, da bin ich mir über eine Wiese gelaufen, da habe ich den Podcast gehört mit dir, Holger und ich glaube Olli. Und da hast du gesagt, dass du bald auch in die heiligen Hallen von MG mal kommen wirst als allererstes. Da frage ich mich natürlich, was war dein erster Eindruck von der Halle, als du es erzählt hast?
Genau, die Halle, die jetzt gar nicht mehr existiert.
Ja. Also, kann uns Max gleich erzählen, wie es heute aussieht.
Genau, richtig. Ich hatte ja noch das Glück, sozusagen in die alten heiligen Hallen zu kommen. Und ich erinnere mich daran, dass ich ja über diesen Hof gelaufen bin, den ich natürlich vom Vorspann des Studios
stimmt.
Kannte.
Ja, klar.
Ja, das ist so der erste Eindruck gewesen. Ja. Ich bin übrigens am Nachmittag zuvor, bevor ich den Termin hatte, bin ich schon mal da gewesen, um zu gucken, wie schnell komme ich vom Hotel dahin. Also ich wollte einfach mich nicht verlaufen am nächsten Morgen.
30 Sekunden.
Genau, und das geht ja dann doch, wie du aus eigener Erfahrung weißt, sehr schnell.
Ja.
Ja, ich bin dann, wie gesagt, einfach schon mal hingelaufen und ja, und das war, wie gesagt, ich kannte es vom Vorspann des Studios, das war so ein bisschen eigenartig, ne, wie das so ist, wenn man irgendwo mal real ist, was man sonst nur aus bewegten Bildern kennt.
Kenne ich von damals auch.
Das ging ja. Mir damals auch so, ja.
Und ich weiß noch, als ich dann am nächsten Tag hochgegangen bin, dass ich an der Bürotür sozusagen vorbeigelaufen bin, Richtung Studio nach hinten, ohne zu wissen, dass es hinten ein Studio ist. Und ich stand da, wunderte mich, dass mir keiner aufgemacht hat.
Das haben wir alle gemacht, ganz genau so.
Ja.
Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge 149, fast die 150 erreicht vom Massengeschnack. Max ist wieder da und Frank.
Hallihallo.
Und Frank, Hallöchen. Was war deine allererste Berührung mit MG? Das frage ich hier immer alle.
Meine allererste Büro mit MG war, dass mir übrigens Holger vor kurzem erst erzählt hat, wie er von mir das erste Mal erfahren hatte. Nämlich schon viele, viele Jahre her, als er den Grimme Online Award gewonnen hat.
Boah, das ist echt lange her.
Und mit Henning Haperath dort zusammentraf, der ihm irgendwie mal meinen Namen um die Ohren warf und gesagt hat, wenn du mal irgendwie alte Shows und so, dann Frank Buttermann. Da hat er meinen Namen gehört, konnte mit mir aber nichts anfangen. Ich mit ihm natürlich auch noch nicht.
Ja.
Und dann war es aber so, dass unser lieber Porni mich mal kontaktiert
Ach,
hat.
Ach nee. Ach ja, ich weiß warum. Wegen Ein Tag wie kein anderer.
Genau.
Ja.
Genau, da hat er mir eine E-Mail geschrieben. Ich weiß allerdings nicht, von wem er, ob das irgendwie auch über Henning oder wie das lief, keine Ahnung. Auf jeden Fall bekam ich immer mal eine E-Mail von ihm mit der Frage, ob ich die Sendung hätte. Und so, das war meine erste Berührung mit MG.
Stimmt, da sah Pony noch ganz jung und ganz dünn aus.
Das stimmt, ja.
Das war die erste Berührung. Dann vorher kanntest du also FKTV, also bist ein, quasi der Erste, den ich kenne, der nicht sagt, ja, ich habe FKTV immer geguckt.
Genau. Kannte ich nicht. Nee, kannte ich gar nicht.
Und hast du es danach weiterverfolgt? Ich bin erstmals im MG-Kosmos so aufgetaucht, so als Anrufer bist du, glaube ich, auch ein paar Jahre später dann, ne?
Ja, wobei ich glaube, das mit Pony müsste...
Das kann ich dir genau sagen. Das war Björn Hergen Schimpf bei Sprechplanet. Das war Ende 2016.
Ah, okay, dann hat es in der Tat noch gedauert, weil ich habe das mal nachgeguckt vor kurzem erst. Mit Holger bin ich in Kontakt gekommen im Sommer 2019.
Mhm.
Deswegen, also ja, und dann kam ich wohl irgendwie darauf und ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, ob ich das Probeabo mal genutzt habe dann, als ich davon erfahren habe. Ich weiß das gar nicht.
Mhm.
Ich weiß nur noch, dass ich mich dann, also ich kann mich dann daran erinnern, dass ich mit Holger irgendwie in Kontakt kam, der, als er dann ja gewusst hat, okay, ich bin einer, der kann vielleicht das ein oder andere ganz seltene irgendwie im Archiv
haben. Das ist
alles,
oder? Fast alles.
War er auf der Suche nach einer Folge von Alles oder Nichts mit Max Schautzer, wo es um das Thema James Bond ging.
Ja, da hat er sogar längere Zeit Max Schautzer selber immer gefragt.
Ah, okay.
War er auch mal bei uns und da hat Holger schon gefragt, haben Sie vielleicht diese eine Folge?
Ja, und da war es dann wirklich so, dass mich gefragt hat, also wenn du die hast oder wenn du die besorgen kannst, dann kriegst du hier, darf ich das hier so erzählen? Ja, dann kriegst du ein Lebemann-Abo. So.
Oh.
Und das habe ich mir dann, das war natürlich Anreiz genug zu sagen, okay. Und dann habe ich in der Tat nach ein bisschen Recherche in diese Sendung, diese Folge besorgen können. Mhm. Und seitdem bin ich Lebemann-Abonnent.
Ja, da muss man ja auch sagen, also wir kennen uns ja auch schon lange und du sammelst ja wirklich dein ganzes Leben lang Fernsehshows. Und also wenn du es nicht besorgen kannst, dann scheint es auch nicht verfügbar zu sein irgendwo in irgendeinem Archiv.
Auch das, ich kann mit diesem Kompliment in der Tat sehr schlecht umgehen, mag man kaum glauben, weil ich empfinde das selber gar nicht so. Es gibt bestimmt andere, die ein ähnliches Interessensgebiet haben, aber vielleicht nochmal andere Quellen irgendwie haben. Also
ja,
bei mir
gut, das kann sein, ja.
Ist es durchaus so, dass so, wenn es so Richtung zum Beispiel Sat.1 geht, alte Sat.1-Sendungen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, an die kommt man wirklich einfach so gut wie nicht ran.
Ja. Ja, und leider. Also wenn du irgendwann mal das große Glücksradarchiv öffnest, da bin ich bereit, auch finanziell mit einzusteigen. Zum Glück, also was sowas angeht, ich mag ja auch gerne altes Fernsehen und so, aber so dieses Sammelfieber, so vollumfänglich, habe ich da tatsächlich nicht. Ich habe so meine 2, 3 Bereiche und alles Weitere würde ich alleine für mich selber nicht angucken. Was sind denn so die Sendungen, die du selber auch ganz alleine mal angucken kannst, deine Archivschätze betreffend?
Ja, was heißt alleine? Also in der Regel habe ich mir, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, vielleicht kennt ihr das auch, ich gucke gar nicht so gerne wirklich alleine. Also es ist oftmals wirklich auf jeden Fall mit meiner Frau zusammen, aber so richtig alleine gucken eigentlich nur, wenn es sein muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder einen Podcast habe, wie mit dem Zocki, wo ich nächste Woche aufzeichne, da muss ich mir 3 Filme angucken. Die gucke ich mir dann alleine an, weil es einfach zeitlich nicht mehr anders passt.
Ja.
Aber wenn es um Shows geht und so weiter, dann in der Regel eigentlich wirklich zu zweit. Und das, obwohl meine Frau, als ich sie kennenlernte, mit all dem überhaupt nichts am Hut hatte und auch ehrlich gesagt, egal welches Genre, das ist oftmals gesagt, ich lese lieber ein Buch, als Fernsehen zu gucken.
Das gibt's. Ich bin ja auch ein bisschen nerd auf manchen Gebieten und das ist eher so, manche akzeptieren es, manche teilen es und manche können damit gar nichts anfangen, ne?
Genau. Und hier war es dann aber irgendwann so, dass ich weiß auch nicht, woran es lag. Vielleicht war es am Anfang so ein bisschen, naja Gott, dann hat man eine gemeinsame Leidenschaft, irgendwie wie auch immer. Aber mittlerweile habe ich zumindest das Gefühl, sie macht es ganz gerne oder sie spielt es mir nach 8 Jahren auch noch immer vor. Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber das Letzte, was wir in der Tat zusammen geguckt haben, waren jetzt alle 17 Folgen von Gefragt, Gewusst, Gewonnen mit Hans Rosenthal. Immer jeden Samstag, das lief ja damals auch am Samstag, haben wir jetzt samstags immer geschaut und fand ich unheimlich kurzweilig und habe mit Paddy vor kurzem das zusammengeschaut innerhalb eines Podcasts. Und was ich gar nicht wusste war, innerhalb dieser Sendung war Hans Rosenthal nicht immer in großen, sondern in extrem kleinen Städten sogar. Städten, die unter 10.000 Einwohner groß waren. Und da war Hans Rosenthal in einem Örtchen, das war das Nachbarörtchen, in dem Paddy aufgewachsen war. Und das wusste ich nicht. Und dann guckten wir uns einen Ausschnitt an. Sagt er, nein, da bin ich aufgewachsen, da 5 Kilometer entfernt und so weiter. Und habe ihm da so eine Freude mitgemacht, ohne zu wissen, dass er da dass er daher stammt.
Kennt ihr euch beide eigentlich, Max und Frank?
Nicht wirklich. Wir haben, und ich glaube, der erste Kontakt war mal über Slack, ne? Ich glaube, das war's.
Genau. Ja, genau.
Also persönlich
habe ich dich, glaube ich, privat auch nochmal kurz angeschrieben, weil ich dich was gefragt habe wegen dem Podcast oder wegen der Kontaktnummer oder E-Mail-Adresse.
Genau.
Und aber ansonsten noch nicht. Also es hat sich bis dato auch noch nicht ergeben, dass wir uns vor Ort gesehen haben. Ich bin jetzt das nächste Mal, glaube ich, im Juni da. Keine Ahnung, ob es sich dann abgeht. Aber ich sag mal, spätestens hoffe ich zumindest zur Weihnachtsfeier oder so, bei der ich letztes Jahr nicht dabei sein konnte.
Das wäre schön, ja.
Sehen wir uns hoffentlich dann, genau.
Oder du sagst einfach rechtzeitig Bescheid, wann du im Juni da bist und dann versuche ich es einzurichten, auch da zu sein.
Oder so, sehr gerne.
Der Max ist ja inzwischen, ich verfolge das MG-Programm ja auch noch, ich habe mich ja wirklich ein bisschen sehr zurückgezogen. Also früher war ich ja wirklich fast jede zweite Woche in Hamburg und jetzt bin ich ganz froh, dass ich diesen Podcast mache und ab und zu noch mal im Studio bin, aber ich habe mich da bewusst ein bisschen rausgenommen. Das macht aber nichts, weil Max sehe ich jetzt ja in jeder zweiten Sendung. Du bist jetzt auch im Studio dabei und hast jetzt offensichtlich auch selber was in der Pipeline, oder?
Richtig, ein eigenes Format kommt demnächst.
Ja.
Also um schon mal ein bisschen Foreshadowing zu betreiben oder beziehungsweise mal so ganz leicht
alles,
zu spoilern.
Alles.
Also es
was,
gab
was,
ja
was
so
erwartet
eine Top-
uns denn im Detail?
Es gab ja eine Top 10, die erste Top 10, die ich gemacht habe. Das drehte sich ja um Musik. Und das kam im Forum wohl sehr gut an und es gab wohl einige Stimmen, die gesagt haben, ja, es muss mal eine Musiksendung bei MG geben, also sowas, was Volker mal gemacht hat in Adventskalender. Und das mache ich jetzt. Also eine Auswahl von neuester Musik, von Anti-Mainstream-Musik, von ganz unbekannten Sachen. So ähnlich wie die Top 10.
Okay, also das heißt dann Max, deine Plattenküche.
So ähnlich. Ich weiß nicht, darf ich denn den Titel schon verraten?
Du darfst alles sagen, nur keine Beleidigung.
Na, um Gottes Willen. Die Sendung heißt ganz wunderbar Maximal Musik.
Aha.
Begeisterung.
Okay. Ja. Wäre man jetzt so einfach mal nicht drauf gekommen, glaube ich, wenn man gesagt hätte, wie würdest du die Sendung denn nennen oder so. Wie
ja, kamt ihr darauf? Maximal Musik. Ich hatte tatsächlich erst Max Plattenküche oder Max Plattenkiste vorgeschlagen. Da meinte Holger aber, das klingt wie so eine NDR-Sendung aus den 70ern.
Ja. Carlo von Tiedemann, genau, so NDR 2.
Ja, genau. Ja. Genau, das ist so ein Tiedemann-Ding. Und ja, jetzt ist es irgendwie bei Maximal Musik geblieben, weil Max ist ja mit drin. Ich habe ja Max der Podcast und dann gab es ja mal hier vom Stadtmagazin Bremen den Stadtmax. Also überall ist irgendwo Max mit drin und das würde ich gerne fortführen.
Heißt du denn auch ganz einfach Max oder ist
eine längere Form? Nur Max. Nein, nur ganz kurz, prägnant und damit bin ich auch sehr zufrieden.
Ja. Okay. Ja, hat man dich denn zu Schulzeiten gerne auch mal Maxi genannt oder?
Ja, Maxi, eher von meiner Oma. Da gab es ja noch in der Schulzeit immer dieses Maxel. Das fand ich aber so semi-gut. Maxchen und Maxi King gab es noch.
Ja, sehr schön. Die esse ich übrigens am liebsten. Währenddessen Kinder Pingu ich gar nicht mag, Maxi King liebe ich, darf ich mal so erwähnen.
Ja, ich wäre dann
das esse ich alles gern. Ja. Oh, Schokofresh auch. Ja, super. Ja, früher gab es ja noch diesen Professor Rino, Prof. Rino. Ja. Das war auch super.
Ich mag halt nur kein Zart-Bitter-Schokolade, das ist das Problem, aber
Ja, jetzt habe ich gerade schon gesagt, ihr seid ja beide noch relativ neu bei MG. Max, ich weiß nicht, inwieweit du dich jetzt mit der Historie von Massengeschmack auseinandergesetzt hast. Es gab ja schon mal für längere Zeit ein Musikformat mit Nils damals, den Tonangeber. Hast du dir das mal angeguckt?
Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Da wurde ich auch nicht drauf hingewiesen. Wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ob das was mit Gründen der Person zu tun hat, die es gemacht hat.
Glaube ich nicht. Der Nils hat das damals ganz cool gemacht. Das lief monatlich, auch längere Zeit. Ich glaube so 2 Jahre, würde ich jetzt mal rückwirkend sagen. Hatte auch Studiogäste sogar, hat das so als richtig langes Format aufgezogen, hat Tonbeispiele eingespielt, hatte kleine Referate gehalten, hatte sogar, glaube ich, Freiwild damals im Studio und ein paar andere Bands.
Krass, okay.
Wie ziehst du das Ganze auf?
Also die erste Folge ist ohne Gäste auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was noch irgendwann dazukommt. Aber das geht so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Und ich gebe dann erstmal einen groben Abriss über das. Also die erste Folge kann ich ja auch schon mal verraten, um die Vorfreude zu schüren, werden Coversongs sein, die besser sind als das Original. Also zumindest meiner Meinung nach.
Genau,
da muss dann auch vorher, da muss vorher auch eine Triggerwarnung noch mit rein, dass ich niemandem auf den Schlips trete und sage, das ist besser als das Original. Original sind natürlich unantastbar. Aber ja, sowas in der Richtung wird das dann werden. Thema Powerfrauen oder auch mal ein ganzes Genre beleuchten wie Jazz oder Metal oder Schlager. Da kommt alles noch.
Das ist interessant.
Also mein Musikgeschmack ist breit.
Der Nils damals gesagt, dass er manche Genre nicht behandeln wird, weil er die einfach dann unfair bewerten wird, weil er mit denen nichts anfangen kann. Also du versuchst das breit aufzustellen.
Ich versuche es breit aufzustellen, weil wenn man mal mein Plattenregal anguckt oder meine Spotify-Playlist, da ist von jedem Genre irgendwie was dabei. Von, weiß ich nicht, Gangster-Rap à la Haftbefehl aus Frankfurt bis alte Sachen von Vicky Leandros. Da ist von allem was dabei.
Das finde ich toll. Also das finde ich cool. Ich habe ja aufgrund der Top 10, die ich übrigens auch an dieser Stelle nochmal sehr loben möchte für deine Top 10-Ausgabe, weil du hast einfach die Messlatte sehr hochgelegt für alle anderen, die da kommen mögen. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, also da
das
bin ich mal gespannt,
freut mich schon mal.
Am kommenden Sonntag da in Folge 2 kommt.
Ich glaube, die ist schon raus. Die ist heute schon raus.
Ist gerade heute am Montag. Wir zeichnen am Montag auf. Da ist die neue Folge mit Christian Jürs rausgekommen, der seine Hörspiele präsentiert.
Ach, siehst du mal, habe ich noch gar nicht
mitbekommen. Die Lebenshörspiele, genau.
Alles klar. Auf jeden Fall, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass du genremäßig so breit gefächert aufgestellt bist. Und das finde ich in der Tat ganz toll, dass du einfach nicht sagst, das und das schließe ich aus, sondern da kann alles vorkommen. Also die Wundertüte ist sozusagen vorprogrammiert. Nicht wie bei Holger, der sagt, mit Pumuckl kann ich nichts anfangen.
Zum Beispiel. Da haben wir wieder den Pumuckl,
Aber würdest du denn auch was vorstellen, was dir nicht liegt? Ich komme jetzt nochmal wieder zurück und mache nochmal Werbung für Nils altes Format. Er hatte nämlich eine kleine Rubrik, da saß er neben einer Mülltonne und hat dann da neue CDs reingeworfen, die seiner Meinung nach da reingehören. Würdest du das auch machen oder stellst du nur Dinge vor, wo du auch eine Passion hast?
Also ich sag mal, wenn Holger die CDs bezahlt und ja, ich kann mir die vorher anhören, ja, dann würde ich es vielleicht machen. Aber ich kann natürlich auch mal, weiß ich nicht, eine Sendung machen, wo ich sage, das sind für mich irgendwie die schlimmsten Alben oder die schlimmsten Lieder oder der schlimmste Output von einer Band vielleicht, die sonst nur gute Sachen gemacht hat. Also da bin ich natürlich auch durchaus offen. Aber ich würde gerne einfach Sachen vorstellen, die mir persönlich am Herzen liegen und die vielleicht auch neugierig ja, auf das Gesamtwerk des Künstlers machen, die Leute, die es dann halt gucken.
Ja. Ja? Aber Volkers Plattenküche hast du ja schon angeguckt.
Die habe ich mir natürlich angeschaut und Volker hat mir dann noch solche, ja, das war so ein, ich sag mal, wie so ein großväterlicher Rat, den er mir nochmal gegeben hat, dass er erstmal begeistert von meiner Spotify-Playlist war und sagte, da hast du aber dann dir ein hohes Ziel gesteckt, so viele Sachen irgendwie abzuhaken an Genres.
Ist das so vielfältig? Oder kann ich, ja, dann bist du, glaube ich, auch der Richtige dann dafür.
Ich hoffe es. Nicht, dass ich nach 3 Sendungen feststelle, oh, ich habe ja gar keine Musik mehr in der Pipeline. Aber ja. Nee, es wird nicht passieren. Also ich habe 10 Sendungen schon vorbereitet. Tatsächlich.
Ach Gott, Alter. Das, du bist ja der, ja. Der Paddy 2.0 genau. Von MG.
Ja, wenn, ja.
Der hat aber schon 3 Jahre schon abgedreht.
Ja, ja, genau.
Das ist auch bei seinen YouTube-Videos so. Das merkt man auch. Manchmal ist das auch keine gute Idee, das so lange hinzumachen. Manchmal sind die Leute dann ja schon, manchmal sagen sie sogar, in einem letzten Video habe ich gesehen, sagen sie, ja, ich hoffe, wenn das Video rauskommt, dass die Person dann noch lebt und so. Also ja, er produziert ja wirklich elendig weit voraus. Finde ich gar nicht so gut, ehrlich gesagt.
Ja,
aber
ja.
Ist, ja gut, aber die kommen natürlich aus verschiedenen Städten zusammen, der Sebastian und so weiter.
Das
und
die Lisa. So, ja.
Und dann machen die, glaube ich, im Januar immer für das komplette Jahr, ne?
Ja, Wahnsinn. Die machen dann also, 3 Tage Power-Horror-Wochenenden.
Ja. Genau. Ich habe immer, also ich habe das alles auf dem Rechner vorbereitet, meine Kärtchen geschrieben, meine Songs schon zurechtgeschnitten, aber aufnehmen, das kommt erst noch.
Darf ich mal kurz fragen, Max, welcher Jahrgang bist du?
91.
Ah, okay.
Wir sind gut verteilt eigentlich jetzt hier. Ich bin 83.
Ich bin 78.
Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Kaufst du denn auch noch CDs, Max, als Musikjunkie? Oder sagst du, das, was es nicht im Streaming gibt, das höre ich halt nicht?
Nee, um Gottes Willen, ich habe ja eine riesen Plattensammlung. Also ich gebe mehr Geld aus für Schallplatten als früher für CDs.
Ach krass.
Also, also es gibt natürlich meine Spotify-Playlist, wo ich mir immer so Sachen rauspicke, wo ich jetzt sage, das klingt super, da brauche ich jetzt keine Platte von. Aber ich kaufe mir sehr viel auf Platte tatsächlich. Und ich habe, um es jetzt mal wieder ein bisschen entweder peinlich zu machen oder viele sagen, ach, warum auch nicht, ich habe vor kurzem Taylor Swift für mich entdeckt.
Ich habe sogar das neue Album jetzt am Freitag auf Spotify gehört und den Song So Long London finde ich ganz gut. Der ist mir auch im Ohr geblieben den ganzen Tag.
Ja, ich warte drauf, dass meine Platte ankommt. Ich habe die bestellt, aber Universal liefert irgendwie nicht an den Plattenladen meines Vertrauens und deshalb habe ich die Platte noch nicht gehört, nur den ersten Song. Und da mir ihre restlichen Alben gut gefallen haben, mache ich da einen Blindkauf. Und
interessant. Also wenn du Platte sagst, dann meinst du auch Platte.
Richtig, dann meine ich richtig die Vinyl- Schallplatte.
Genau. Mit oder ohne Knistern?
Naja, also wenn man sich jetzt ein neues Album kauft, dann ist hoffentlich kein Knistern dabei, sei denn mein Saphir oder meine Nadel ist dermaßen verdreckt. aber ansonsten habe ich natürlich auch noch ein paar alte Sachen. Hasselhoff habe ich auch Looking for Freedom. Ich habe das ganze Album von ihm auch, irgendein altes. Da knistert es und knackt es natürlich, aber ich habe die auch mal waschen lassen, die alten Sachen in so einem Plattenwäscher. Und ich habe ein Plattengewicht, der diese dünnen, die früher war es ja üblich, dass es jetzt nicht diese dicken audiophilen Platten sind, sondern diese sehr dünnen. Und da kommt dann das Plattengewicht drauf, damit die so eben aufliegen auf dem Plattenteller. Und das verstärkt nochmal die Qualität und vermindert das Knacken.
Ja, ich hatte letztens ein paar Monate her bei eBay so ein Yps-Heft gekauft. Und da war was ist das Yps? Ich habe mehrere so alte Comic-Hefte gekauft. Und da war so auch so eine Platte drin, die so wie so eine Folie eher war.
Ja,
wo ich gar
das
gab es
in der Mickey Mouse. In der Mickey Mouse hatte ich
das auch. Genau. Und dann habe ich nämlich einen Freund gegeben, der einen Plattenspieler hat, der das digitalisieren kann. Und der hat mich auch gefragt, möchte ich das mit oder ohne knistern? Da habe ich gesagt, naja, eigentlich um den Retro-Effekt zu haben, muss es eigentlich mit knistern sein. Ich habe das dann beides genommen. Und Frank, vielleicht kennst du das auch von deinen ganzen Mitschnitten und so weiter, die ja in der Regel mit der Technik von heute von den Sendern rausgegeben werden. Ich finde manchmal bei so alten Sachen ist fast schon ein bisschen zu gut. Das muss auch ein bisschen alt aussehen. Oder bin ich da, geht es dir da auch manchmal so? Dass es auch manchmal ganz schön ist, wenn man diesen alten Look noch hat von so einer Videokassette.
Ja, Total, total. Ich habe ja bei Holger schon mal das ein oder andere Mal erzählt, ich digitalisiere seit einigen Jahren ja auch alte Bänder, die ich aus Nachlässen aufkaufe, ja, und so weiter, Betamax und Video 2000 und so weiter. Und wenn ich da natürlich eine 1983er Aufnahme habe mit einer schönen Fernsehansage, ja, dazu, da, ja, gehört es am Ende auch dazu, dass ich kein HD-Bild natürlich habe, sondern dass es auch mal so einen kleinen Mini-Störstreifen gibt oder ja, dass das alles einfach nicht so perfekt ist. Das finde ich, macht den Charme total aus.
Ja, das gehört ja auch, absolut, dazu. Und gerade wenn du dann Werbung hast, dann hast du Vorschau für eine andere Sendung und so, das kriegst du ja so dann wahrscheinlich, sowas bewahren die Sender nicht auf, ne, irgendwie separat, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also vor allem, was mich mal erschreckt hat, ist, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal nachgefragt im ZDF-Archiv, ob sie das legendäre Ferienprogramm, kennt ihr vielleicht aus den 80er Jahren, ne, wobei Max ja nicht als Jahrgang 91,
aber ich, das Ferienprogramm trotzdem, aus den 90ern.
Ah, okay. Ja. Mit Anke Engelke, Benny Schnier, ja, und so weiter. Das lief fast 10 Jahre lang, in jedem Sommer 6 Wochen lang. Und da zum Beispiel waren ja, das war ja ein Rahmenprogramm, wo dann Filme und Serien gezeigt wurden. Aber davor und danach kam aus dem Fernsehstudio in München halt immer so Live-Programm mit Schulkindern im Publikum. Und da hat das ZDF zum Beispiel nichts archiviert, weil Filme und Serien logischerweise nicht nochmal archiviert wurden. Und diese Moderation dazwischen, die hat man nicht archiviert, weil man der Meinung war, das war ja eine Live-Sendung, das kann man eh nicht wiederholen. Also braucht man es auch nicht mitschneiden. Mhm. Also da gibt es, und da habe ich vor kurzem jetzt gerade vor ein paar Monaten noch, wirklich ein paar komplette Sendenachmittage, Ferienprogramm, 3 Stunden lang, lief das immer jeden Nachmittag, komplett noch auf Bändern gefunden. Und das Spannende ist, es gibt eine alte Zeichentrickserie, die heißt Hongkong Fui. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Julian.
Nee.
Die ist auch aus den 70ern eigentlich,
ja,
mit einer Synchro von Eberhard Storrig. Das ist der Willi von, ja, Biene Maya gesprochen hat.
Der hat unheimlich viel gemacht damals.
Genau, und ganz viel Dialogregie geschrieben hat und so. Mhm. Und die lief in den 70ern, wurde aber das letzte Mal 85 im Ferienprogramm wiederholt und seitdem ist die deutsche Synchro verschollen. Und jetzt hat PIDAX vor ein paar Jahren zwar mal Folgen rausgebracht, das war allerdings eine Neusynchronisation aus den 90ern, die, glaube ich, Sat.1 oder Pro7 nochmal erstellt hat. Und auf diesen Bändern im Ferienprogramm waren wirklich 3 Folgen von dieser verschollenen Synchro drauf, aus den 70ern, die das letzte Mal 85 gelaufen ist und so weiter. Das heißt, eigentlich ist das, ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein Mega-Schatz, aber das sind Folgen, naja, die gibt schon. Es in der deutschen Synchro, gibt es die nicht mehr. Und, und sowas finde ich einfach total spannend, dass es irgendwo auf Dachböden, ja, in Kellern,
das ist so. Das ist,
Bänder, ja, gibt von vielleicht riesengroßem Wert oder einem riesengroßen Schatz oder eine große Seltenheit, wo ich sage, wow, das wäre doch toll, diese Dinge mal wieder ins, ja, Tageslicht zu bringen.
Da habe ich natürlich auch, ja, so 1, 2 Erinnerungsfetzen. Also es gibt ja keinen Podcast, wo ich nicht einmal das Wort Sesamstraße benutze. Und es gab früher mal, hier und da ist die Sendung gerne mal ausgefallen wegen Sport oder so. Und es gab dann manchmal so Einspieler, wo Samson in der Hängematte lag und gesagt hat, heute kommt keine Sesamstraße, ich bin krank. Ab. Das war natürlich keine ganze Folge. Aber sowas, solche kleinen Sachen, die irgendwie nur ganz kurz gedreht wurden, um sie einmalig irgendwo kurz, ja, vorher zu zeigen, die kriegst du natürlich nie wieder. Und wahrscheinlich, ja, müsste es ja so sein, dass auf irgendeinem Videorekorder in Deutschland das noch irgendwo gespeichert ist auf der Kassette. Und das kriegst du natürlich nur, wenn du das aufkaufst. Das ist aber schon ein richtig, richtig geiles, aufwendiges, aber auch mühsames Hobby, ne?
Total, total. Und ich merke auch, dass es nur so Phasen gibt, ja, wo ich Lust habe, mich stundenlang, ja, dran zu setzen.
Ja, ja.
Also das kann ich nicht jeden Tag machen. Ich habe hier bestimmt noch 2 Umzugskartons voll mit alten Bändern.
Mhm.
Und dann habe ich so eine Phase, da mache ich 2 Wochen lang auch wirklich jeden Nachmittag mal 3, 4 Stunden. Aber dann habe ich auch wieder 3 Monate, wo ich, ja, überhaupt keine Lust dazu habe, weil es ja erstmal darum geht, die Bänder zu sichten. Und sind wir mal ehrlich, 80-90% ist Schrott. Also da sind wir wirklich zum x-ten Mal James Bond drauf. Oder dann ist da auch nichts übrig geblieben, keine Ansage oder kein Sendeschluss und nichts, sondern wirklich nur der Film, weil derjenige wirklich gestoppt hat, als es zu Ende war.
Es ist doch auch so, würde ich mir denken, dass Shows und sowas, was wir eigentlich geil finden, die wenigsten aufgenommen haben, ne?
Das stimmt, das stimmt. Also was hin und wieder vermehrt nochmal vorkommt, sind Musiksendungen.
Ja.
Die wurden durchaus mal mitgeschnitten. Aber richtige Spielshows und so eher nicht. Also ich hatte ja die Möglichkeit, im letzten Jahr von Biggie Lechtermann mal ihr Privatarchiv sozusagen, hat sie mir zur Digitalisierung zur Verfügung gestellt. Das waren 4 Umzugskartons voll.
Damals habt ihr euch noch gut verstanden.
Da haben wir uns noch gut verstanden, in der Tat. Und ihre Mutter hat damals alles mitgeschnitten. Immer wenn Biggie im Fernsehen war, hat die Mama alles mitgeschnitten. Süß. Und zwar ging das wirklich los 83, als RTL Plus noch Testsendungen gemacht hat. Also als sie noch gar nicht auf Sendung gegangen, sondern nur so Testsendungen und so weiter. Und also da wirklich 4 Umzugskartons voll. Und da sind wirklich einige Raritäten bei gewesen. Von 1, 2 oder 3. Mit dem Kopf durch die Wand war meine ZDF-Spielshow, kannte ich überhaupt gar nicht. Live, wo 2 Familien gegeneinander gespielt haben. Dann, wie gesagt, Ferienprogramm und diese ganzen Geschichten. Ja, also schönes Hobby, schöne Leidenschaft, aber nur in Phasen habe ich da Lust drauf. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Das ist bei allen Dingen so, die irgendwie, wo es viel ist. Das glaube ich, kennen auch alle, die irgendwie mal Fotos einscannen wollen. Meine Mutter hat auch so ganz viele Fotoalben noch und ich mag das gar nicht, dass das so physisch ist, weil das ist ja quasi verbrennbar. Es muss irgendwie muss alles digital sein und da fängt man dann ja auch gerne mal an und beim ersten Fotoalbum da ist man noch voller Leidenschaft dabei, jedes Bild wird ordentlich ausgeschnitten und noch drauf rumgesucht, während man es scannt und dann hat man irgendwann keine Lust mehr und dann bricht man ab. Ja. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt.
Ja.
Also auch als mein Vater gestorben ist, der hatte auch so einen richtigen Karton voller einzelner Fotos und gerade auch noch so Bilder aus Schwarz-Weiß-Bilder, die auch alle unterschiedliche Formate hatten, unglaublich kleine und wahnsinnig große, die habe ich dann irgendwann mal abgegeben. Es gibt so einen Service Media Fix. Ich glaube, die digitalisieren auch für teures Geld Videokassetten, auf jeden Fall auch Fotos und da konnte ich den ganzen Karton abgeben und habe das dann super auf einem kleinen Stick und jedes Bild auch noch nachbearbeitet, so wahrscheinlich so mit so einer Automatik, aber es sah unglaublich gut aus. Bei mir war alles staubig, als ich das eingescannt habe und die konnten das sehr, sehr gut. Müsste ich mit meiner Mutter auch machen, aber die hat auch teilweise die Bilder auch noch so richtig eingeklebt in diesen Alben, also ganz doof.
Ja, habe ich
das war mal mein Job eine Zeit lang.
Tatsächlich?
Sorry, ja, also ich hab ja als Fotograf meine Ausbildung gemacht und da gab es dann immer das Angebot, dass man so alte Schuhkartons oder Kisten mit Fotos hinbringen kann.
Was habe ich da gemacht?
Und dann habe ich die Tage, Wochen eingescannt und richtig zurechtgezogen, die Größen, Kratzer rausretuschiert. Ja. Das war natürlich ein Schweinegeld, was die Leute bezahlt haben.
Ja, ja, stimmt.
Aber das war mal eine Zeit lang meine Aufgabe als Azubi, fremde Fotos einzuscannen und die aufzuhübschen. Da war aber eigentlich nie irgendwas Schockierendes dabei. Doch, an eine Sache erinnere ich mich, aber ich glaube, das
die schockierenden Bilder habe ich halt auch nicht in den Karton reingeworfen.
Also ein schockierendes Bild war dabei, das weiß ich auch noch wie heute, aber ich glaube, das ist tatsächlich nichts für einen Podcast. Das war ein bisschen, ja.
Ja, aber das, wo ihr das gerade sagt, also Schockierendes habe ich selbst auf meinen Bändern gehabt. Also auch da werde ich jetzt nicht so richtig ins Detail gehen, aber da war zum Beispiel ein Nachlass von einem älteren Herrn, der hat wirklich 30 Jahre lang Bänder aufgenommen und die Enkelkinder wollten die Sachen aus dem Keller loswerden. Die hatten auch kein Abspielgerät mehr und haben gesagt, alles weg damit und so weiter.
Ja.
Und dann in der Tat habe ich wirklich so 2, 3, 4 Bänder gehabt mit selbst aufgenommenen Dingen.
Ja.
Und sag ich mal so, es ging in die leicht erotische Richtung, klar. Um es mal nur so am Rande zu
erklären. Ja, das kann er natürlich nicht mehr beeinflussen. Hätte er natürlich nie gedacht, dass das nochmal wieder rausgegeben wird. Ne?
Natürlich nicht. Und wenn ich war auch im Überlegen, ob ich den Enkelkindern das mitteile oder ob ich es einfach vernichte oder wie auch immer. Aber ich sag mal so, wenn die älteren Herrschaften sich selber gefilmt haben, also ich war echt geschockt, als ich davor
saß. Du hast auf neue Aufnahmen von der Große Preis irgendwelche Trailer gehofft und dann kommt sowas.
Ja, genau.
Gibt es denn irgendwas, Frank, wo du sagst, das wäre auch für dich nochmal was ganz, ganz Tolles? Wo du sagst, das suche ich selber, ich, Frank Wattermann, schon seit 40 Jahren.
Ah, gute Frage. Also dadurch, und das hat sich in den letzten Jahren erst so ein bisschen entwickelt, dass ich mich wirklich als ein Fan von Hans Rosenthal entpuppt habe, weil ich immer mehr Sendungen gefunden habe, wo ich einfach gemerkt habe, der ist nicht nur der kleine biedere Showmaster gewesen, der immer nur total nett war, weil gerade in den letzten 3, 4 Jahren war der ab und zu auch mal richtig frech. Also und hat auch mal so mit Zuschauerkandidaten flapsig gesprochen oder so einen Spruch rausgehauen, wo man heute sagen würde, holla, das darfst aber auch nicht mehr sagen heute. Und es gibt in der Tat von der Sendereihe Dalli Dalli gibt es 13 Folgen, die weg sind aus den Archiven, die entweder nicht mitgeschnitten wurden, die Bänder kaputt gegangen sind oder aufgrund des Alters kaputt gegangen sind. Also 13 Folgen fehlen, selbst der ORF, auch da habe ich nachgehakt, da gibt es nichts mehr. Also zum Beispiel diese 13 Folgen, die aus Mitte bis Ende der 70er stammen, also theoretisch wäre da schon eine Videoaufnahme möglich gewesen. Das wäre zum Beispiel mega toll, das endlich mal komplett haben zu können, würde mir jetzt einfach mal so einfallen. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht, Julian, wie es dir geht, du hast dich ja relativ, du hast so eine Handvoll Sachen, wo du nerdig unterwegs bist. Ja. Ich habe einfach ja relativ viel. Alles. Sodass ich irgendwann auch mittlerweile sage, wenn Leute kommen und sagen, hier und das hätte ich noch da, wo ich einfach sage, tut mir leid, nehme ich den nicht ab, weil ich komme nicht zum Gucken. Also ich habe hier mittlerweile ja auch vieles auf Festplatten digitalisiert und ich habe mittlerweile, sind das 14 Festplatten, die alle so im Schnitt zwischen 5 und 15 Terabyte groß sind. Allerdings muss ich sagen, da ist eine mit Filmen national, eine Filme international, Serien national. Und also nicht alle Shows jetzt oder so, ne, sondern jedes Genre für sich. Aber ich merke schon jetzt, du kommst, also ich glaube, in meinem Leben werde ich nicht mehr dazu kommen, komplett alles zu gucken.
Ja. Wie ist es denn, wenn jetzt so eine neue Staffel rauskommt von irgendeiner Serie oder von einer Reality-Show, speicherst du dir das auch ab oder bist du da, sagst du, nee, also mein Archiv ist schon nur Retro? Oder denkst du auch an das Retro von morgen? Oder sowas, was passieren kann, dass plötzlich der Wendler rausgecuttet wird und plötzlich sind die alten Folgen mit ihm beim Sommerhaus der Stars dann doch ganz rar.
Ja, also ich muss mal sagen, nicht alles, was rauskommt, wird archiviert, aber in der Tat so die besonders skurrilen Dinge, die besonders trashing Dinge. Ich habe mich ja jetzt gerade so in den letzten Monaten auf meinem YouTube-Kanal ja auch so ein bisschen dem Thema Trash und Reality nochmal explizit
gewandt. Aber das funktioniert super, ne? Muss man sagen.
Bitte was?
Das funktioniert gut, eure YouTube-Videos darüber.
Entschuldige mal, vor 6 Wochen hätten wir drüber gesprochen, hätte ich dir gesagt, ach ja, aber in den letzten 6 Wochen, ich weiß gar nicht, was da passiert ist, die Abonnentenzahlen haben sich verdreifacht. Es gibt mittlerweile Videos, einzelne Videos, die haben über 50.000 Klicks. Also ich weiß gar nicht, was ist da passiert jetzt, ohne Witz. Mhm. Keine Ahnung, jetzt bin ich natürlich so ein bisschen auf das Trash-Reality-Thema, man will immer davon mehr und ich versuche natürlich weiterhin auch den Bereich Retro zu bedienen, einfach weil es meine Leidenschaft ist. Also ich möchte eigentlich nicht mich nur auf ein Thema fixieren, weil ich das Gefühl hätte, da würde ich mich relativ schnell langweilen. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich archiviere auch das ein oder andere Aktuelle, also auch, was weiß ich, die neueste Dschungelcamp-Staffel oder irgendwie Sommerhaus der Stars oder so, weil du gerade da natürlich damit rechnen musst, dass da im Nachhinein gesagt wird, oh, das ist jetzt online nicht mehr verfügbar, weil, wie im Falle Wendler, wird dann rausgenommen oder es ist da irgendwas ganz Toxisches passiert und da ist dann irgendwie was vorgefallen, deswegen lassen wir die Sachen nicht mal online. Ja, da denke ich schon so ein bisschen mit und archiviere die Sachen auch.
Ja. Schaust du sowas auch, Max? Schaust du zum Beispiel die laufende Big Brother Staffel jeden Abend oder
den ganzen Tag? Nein, tatsächlich nicht.
Ich wollte damit eigentlich anfangen, weil ich bin bei Big Brother eigentlich drin, aber ich habe da irgendwie den Anschluss verpasst und kriegt das immer nur so ganz am Rande mit. Frank, du weißt das besser. Läuft die gut, wie man schreibt, oder läuft die schlecht, wie ich das so überall so von Fans höre und lese?
Ja, das muss man in der Tat von zwei Seiten sehen. Also sie läuft sowohl gut als auch schlecht. Wie kann das? Also schlecht läuft sie linear auf Sat.1. Da läuft ja am Montagabend 22.15 Uhr immer die Live-Show, die aus meiner Sicht keine Live-Show ist, weil da nämlich nichts passiert, was du aus früheren Live-Shows kennst. Da werden lediglich die Highlights der vergangenen Woche gezeigt. Dann gibt es halt eine Nominierung oder eine Rauswahl und dann war es das. Es gibt keine Matches, keine Challenges, keine besonderen Aktionen irgendwie. Also es ist für mich keine richtige Live-Show. Diese laufen extrem schlecht bei Sat.1 mit teilweise nur 200.000, 300.000 Zuschauer. Aber die Tageszusammenfassung, die laufen ja exklusiv nur bei Join im Streaming und da sagt zumindest der Sender, dass die extrem gut laufen. So, ja. Das heißt also sowohl gut als auch schlecht. Jetzt gibt es schon, ist heute gerade erst entschieden worden, zieht man die ersten Konsequenzen aus der schlechten linearen Ausstrahlung, dass nämlich ab Mai die Live-Shows nicht mehr Montag um 22.15 Uhr bei Sat.1 laufen, sondern erst um Mitternacht. Dafür sind sie dann aber nicht live, sondern bei Join werden sie dann schon um 21 Uhr live gezeigt, die Live-Shows. Aber bei Sat.1 dann erst um Mitternacht. Also ja. Wie gesagt, wenn du nicht im Streaming guckst,
ich finde das interessant, kriegst du eigentlich nichts davon mit. Der rund um die Uhr Livestream, da ist ja das, was Big Brother jetzt wieder macht, wie sie es auch früher viele, viele Jahre gemacht haben, der hat ja schon eine ganz große Fangemeinde und einen festen Kern, die das, glaube ich, wirklich, wirklich gut und gerne gucken. Und das scheint ja auch dann das Hauptgeschäft zu sein. Ich finde diese Ausweitung, dass ein bisschen in Sat.1 das läuft, die hat noch mal eine Zeit lang in Sat.1 auch einfach den Livestream abgespielt und so, ohne großartige Einordnung. Ne? Sowas ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dieser reine Livestream, ich glaube, der läuft tatsächlich ganz gut. Es gibt so ein Radio, so ein Fanradio. Kennst du das Big Brother Radio?
Ich hatte das nur mal gehört. Ich glaube, das gab es schon bei früheren Staffeln
auch. Genau, das glaube ich auch schon seit 15 Jahren oder so. Das gab es damals auch schon, auch bei Staffel 9, 10 und 11. Da habe ich das so ein bisschen verfolgt, weil die sind natürlich unabhängig, sind eigentlich, glaube ich, der Feind von Endemol und so weiter und sind aber sehr kritisch. Und das höre ich tatsächlich immer ab und zu, weil die ihre Folgen auch auf Spotify ausspielen inzwischen. Und da höre ich immer gerne rein, weil ich den Moderator, Alex heißt der, der ist für mich so retro, weil ich habe den halt schon vor 15 Jahren immer gehört. Und der kennt alles von Big Brother und der ist auch wahnsinnig kritisch. Und der sagt auch, ja, eigentlich ist die Staffel inhaltlich schlecht, die geben sich gar keine Mühe, gibt es keine Matche, das Haus ist langweilig. Und aber trotzdem sind die da mit Leidenschaft dabei. Also es ist irgendwie so ein merkwürdig, es ist interessant.
Vor allem ist es ja komplett dasselbe Haus wie jetzt schon bei Promi Big Brother letztes Jahr bei der Knossi-Edition, die es ein paar Wochen später gab. Also sie haben nichts verändert. Es ist komplett dasselbe Haus, was ja auf diesem Gelände der ehemaligen Lindenstraße
ist. Ja, das tut mir ja ganz weh.
Ja.
Das ist, das, ein Stück der Lindenstraße ist ja noch zu sehen, da die Friseurecke. Die sieht man ja noch manchmal. Aber die stehen tatsächlich, schlafen die exakt genau auf der Straße. Auf unserer Landstraße.
Also krass. Und was heute noch ganz spannend ist, also wir, wie gesagt, zeichnen ja am Montag auf, heute Abend kommen drei neue Bewohner rein, obwohl das gar nicht geplant war, denn sie haben mit Absicht ja dieses Jahr gesagt, wir schicken 17 Bewohner auf einmal rein, weil es keine Nachzügler geben soll. Jetzt ist es allerdings so, dass drei oder vier Leute schon freiwillig gegangen sind und es wurde vor einer Woche noch jemand rausgeschmissen, wo man überhaupt gar nicht erzählt hat, warum eigentlich so richtig. Es hieß nämlich nur, sie hat sich nicht Regeln des menschlichen Miteinander gehalten. Also angeblich hat sie irgendwas gesagt, soll Big Brother beleidigt haben, was auch immer wir tippen, also die Zuschauer, die Community tippt, da ist irgendwas anderes gewesen, vielleicht was so ein bisschen in eine gewisse Richtung geht, keine Ahnung. Deswegen will man es nicht kommunizieren. Also es sind vier Leute schon mehr raus als sollten und deswegen kommen heute Abend drei neue rein, was man vermeiden wollte, weil die natürlich mit einer Art Vorwissen jetzt reinkommen.
Das war immer schon ein Problem, dass die Nachzügler sowieso selten eine Chance hatten und manchmal auch selten dann irgendwie weitergekommen sind. Das ist mit diesen komischen Rausschmissen, die nicht groß kommentiert werden, das gab es damals auch. Also ich habe die 10. und die 11. Staffel habe ich sehr, sehr stark verfolgt damals. Okay. Und da gab es auch hier und da mal Einzelne, die dann rausgeflogen sind, weil sie einen kleinen Witz gemacht haben, der Themen angreift, die man in Deutschland nicht mehr so gern hört. Und wo dann auch die Bewohner einen Maulkorb kriegen, die dann auch nicht darüber sprechen dürfen und so weiter. Und das ist immer so ganz transparent ist das nicht. Man muss was ich damals immer festgestellt hatte, ist, dass wenn du das live laufen lässt, du halt einen ganz anderen Big Brother guckst, als die Leute, die damals bei RTL 2 immer diese eine Stunde geguckt haben. Mhm. Die kriegen ein ganz anderes Bild von der Sendung als der Live-Zuschauer. Das ist ganz interessant.
Vor allem, ich weiß, also es ist ja mittlerweile gar nicht mehr so richtig live, also seitdem so Dinge passiert sind, hat man immer so einen 3-4-Minuten-Versatz, damit man eingreifen kann, wenn wirklich irgendwas passiert, kann man rechtzeitig wegschalten, dass es nicht gesendet wird und dem ist das geschuldet, ich weiß nicht, ob du das weißt, in welcher Staffel die Rebecca, die ja Rebelli genannt wurde, 6, 7, 8, keine Ahnung.
Ja, das war dann etwas vor meiner Zeit wieder.
Okay, da war es nämlich so, dass sie in der Tat irgendwelche rechtsradikalen Dinge geäußert hat und das hat man dann halt live gezeigt, also man konnte konnte sozusagen, musste dazu Stellung nehmen und hat dann aber Folgendes gemacht. In der Live-Show eine Woche danach hat man Überlebende aus dem KZ. Ja, das habe ich
gehört. Da schwärmt der Alex von Big Brother Radio heute noch davon, dass sie damals die Kandidaten mit sich Sachen konfrontiert haben und vor allen Dingen auch so Wissensmatches gemacht haben und die Leute ein bisschen bloßgestellt haben und sich da nicht wie heute sofort quasi so tun, als wäre alles nichts da gewesen. Das stimmt, ja.
Genau, und da gab es eben in der Live-Show waren Überlebende aus dem KZ da und in einer großen Gesprächsrunde haben die dann erzählt von dem, was sie erlebt haben. Und das ist natürlich, erzählt mir Boris Brandt heute immer noch, so geht man mit der Situation auch richtig um.
Ja. Es gab dann in der 11. Staffel gab es einen Kandidaten, der hat so ein Hitlerbärtchen angedeutet. Und ist dann da rausgeflogen. Das haben sie aber im Live drin gelassen. Also manche Sachen waren auch so, wo sie dann im Nachgang erst gemerkt haben, nee, warte mal, das schwappt uns hier hoch im Internet, den schmeißen wir doch noch schnell raus. So, und dann wird der Kandidat ins Sprechzimmer gerufen und verschwindet dann durch die Hintertür und die anderen Kandidaten kriegen nur eine Info, dass der nicht zurückkommt. Das ist öfter passiert damals.
Ja, krass.
Ja, ich habe die erste Staffel geguckt, wie alle, glaube ich, die zweite und dann erst wieder die 10. und die 11. Und dann witzigerweise die auf Tele5 lief, 2015. Da gab es auch noch mal so eine
Malo-Staffel. Nee, auf Six war das.
Auf Six, genau, das reicht. Auf Six mit Jochen Bendel. Ja, die habe ich auch geguckt. Und die Staffel, die während Corona lief, habe ich nicht gesehen auf Sat.1 damals. Das habe ich nicht. Aber da war das doch so, das wirst du als Fernseh-Junkie wissen, dass die Kandidaten im Big Brother-Haus erfahren haben, dass Corona gibt, ne?
Genau, da gab es in der Tat dann eine Live-Show, wo ihr
für Max alles absurdes Gespräch.
ja, schon.
wo Jochen Schropp dann in der Tat alle Bewohner zusammengesucht hat und hat dann erzählt, was die letzten 2-3 Wochen passiert ist und hat sie über Corona aufgeklärt, die von nichts eine Ahnung hatten. Krass. Die zwar, als sie eingezogen waren, da war das schon so ein bisschen Thema, da ist irgendwas und da kommt irgendwas, das wissen wir alle, ich glaube, nach Karneval ging das ja irgendwie los.
Ja, ja.
Aber sie haben nicht mitbekommen, als es dann die ersten Konsequenzen sozusagen im Land gab und wurden dann informiert und die saßen echt alle da und konnten das gar nicht fassen, was da los ist und haben teilweise auch gesagt, ich möchte bitte mit zu Hause telefonieren, ich möchte wissen, wie es meinen Liebsten geht und so weiter. Also das war schon teilweise echt krass.
Das ist auch total merkwürdig. Ja. Um den Max mal wieder reinzunehmen, was schaust du denn so im Fernsehen?
Sorry,
ich gucke aktuell und das immer die Höhle der Löwen. Die Sendung liebe ich und ich will auch gar nicht wissen, welche Deals da alle nicht zustande kommen. Ich gucke die Sendung so, wie sie ist und nehme das für bare Münze. Gibt es auch ein Format, was du sagst, was du auch am liebsten tatsächlich mal im Fernsehen guckst?
Ich muss sagen, außer, ich glaube, Wer wird Millionär, gucke ich im linearen Fernsehen oder überhaupt in solchen Formaten nichts. Mhm. Also ich bin so mit Filmen und Serien beschäftigt. Auch
Mediathek, RTL Plus, Join, nix?
Nee, nix. Ehrlich gesagt nicht.
Die Arte Mediathek, lieber Max.
Bitte was?
Die Arte Mediathek.
Ja, die Arte Mediathek dann. Die Arte Mediathek tatsächlich schon eher, wenn da irgendwie ein französischer Film ist oder so, die ich noch nicht kenne oder so von Godard oder was weiß ich. Das schon eher. Aber ich muss sagen, alles, was so Reality oder Trash oder sowas angeht, gar nichts. Vielleicht das Dschungelcamp, das gucke ich wohl, wenn es kommt. Aber ansonsten, nee. Nee, Tatort gucke ich noch im Fernsehen. Ach, und Polizeiruf.
Ja, also bei Trash-TV habe ich mich auch tatsächlich in letzter Zeit sehr zurückgezogen. Ich habe oft noch Promi Big Brother geguckt. Aber das tatsächlich auch nicht mehr so. Aber da bei diesen Sachen ist das auch so, man muss das wirklich von Anfang an, das wird Frank wissen, von Anfang an mitleben. Und ansonsten kommt man da schwer wieder rein. Und komischerweise ist es bei diesen Sachen auch so, mit dem Finale ist es auch alles wieder vergessen. Also das ist das auch stimmt. In dem Moment lebt man das so und kaum ist die Sendung vorbei, ist alles wieder irrelevant.
Das sehe ich beim Dschungelcamp auch so.
Ja, ich erinnere mich auch 4 Wochen später schon gar nicht mehr daran, wer jetzt überhaupt alles drin war. Also
das ist komisch. Ja, genau. Es bleiben nur noch so Erinnerungsfetzen dran.
Aber Julian, vielleicht ist das was für dich. Im Sommer gibt es ja ein Sommer-Dschungelcamp mit den All-Stars aus allen Staffeln.
Das kommt drauf an.
Ja, das werde ich mir, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich bin sehr gespannt.
Da sind sie wieder in Südafrika übrigens, wie vor zur Corona-Zeit.
Stimmt, genau.
Aber da weiß man, es gab doch auch einmal, das glaube ich mal so 2015, 16, da haben sie es auch schon mal versucht mit Lass mich wieder rein.
Da mit so Brigitte Nielsen, die dann nochmal drin war.
Ganz genau.
Ja, das haben sie gemacht zur zehnten Jubiläumsstaffel. Da ging es nämlich darum, dass du dir sozusagen, glaube ich, dein Ticket für die 10. Staffel gewinnen konntest.
Ah, okay, so war das. Genau. Mhm. Das war so richtig als Studioshow. Das erinnere ich.
Ja, genau.
Ja, Dschungel auch so. Ich habe ja immer Promi Big Brother vor dem Dschungel verteidigt, weil ich finde Promi Big Brother viel unterhaltsamer und viel abwechslungsreicher als Dschungelkämpfe. Das würde ich auch heute noch so sagen.
Aber leider
so hat jeder seine Guilty Pleasures.
Ja.
Ja, aber ich finde ja in beiden, sowohl Promi Big Brother als auch Dschungelcamp, währenddessen in den ersten Staffeln ja noch wirkliche Promis dabei waren, nimmt das natürlich immer mehr ab von Jahr zu Jahr, ne?
Ja.
Also wenn man sich mal so die ersten Staffeln anguckt, auch vom Dschungelcamp von Costa Cordalis und Lisa Fitz und Werner Böhm und wie sie nicht, selbst ein Carsten Spengemann konnte man nicht absprechen, dass er einfach damals bekannt war.
Ja.
Und Desiree Nick und Nadel und wie sie alle hießen. Aber wenn du mittlerweile, sag ich mal, im Kosmos des Thrash nicht drin bist und du siehst, wie in diesem Jahr kennst eine Kim Virginia und du sagst, wer ist das denn bitte? Dann hat man natürlich teilweise Probleme.
Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Im Kosmos des Thrash, sage ich schon richtig, wenn einem Calvin Kleine nichts sagt, dann braucht man gar nicht erst anfangen zu gucken. Ne? Es gibt so ein paar Leute, die tauchen da immer überall auf und die kennt man in dem Kosmos sehr und außerhalb überhaupt nicht.
Ja. Kannst du mit Calvin Kleine was anfangen, Julia?
Ich weiß, wer das ist. Der kommt ursprünglich, glaube ich, aus dieser Temptation-Geschichte.
Genau, der ist jetzt aktuell auch bei Kampf der Reality Stars dabei und sehr schön, da kam irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, da kommt einer auf ihn zu und sagt, bist du der den Namen von den Unterhosen bekommen hat? Also,
Ja, ach so, dann gab es dieses Kampf der Reality Stars, das habe ich auch geguckt vor 2, 3 Jahren und zwar nur wegen einem Kandidaten, weil da der Ur-Ur-Ur-Trash-Kandidat Walter aus Traumfrau gesucht dabei war.
Oh Gott.
Und im Zuge dessen haben sie bei RTL Plus auch die ganzen alten Staffeln eingestellt. Da habe ich dann auch eine Zeit lang das geguckt neben der Arbeit. Der gefällt mir richtig gut, der Typ.
Und seitdem möchtest du eine Walter Surprise Back haben, oder?
Auf jeden Fall, ja. Damit ich auch, weil es auch mal richtig läuft hier. Also, weil der weiß immer alles besser und der ist auch so penetrant. Dem kaufe ich das auch ab.
Der ist so unangenehm, ne?
Ja. Maximal unangenehm. Oh. Das stimmt. Frank, wie kriege ich jetzt maximal unangenehm den Link zum MG-Aufnahmestudio hin? Das hatte ich dann noch aufgeschrieben. Ja, nicht unangenehm ist der Aktenzeichen XY.
Da kommt ein bisschen Cross-Promotion.
Ja, weil das ist ja nun genau der Tag hier. Die 9. Folge MG-Aufnahmestudio. Wie zufrieden seid ihr damit?
Immer mehr und immer besser. Also während ich auch zu denen gehörte, die nach den ersten 3 Folgen, wir haben ja immer in 3 Folgen am Stück aufgezeichnet. Mhm. Somit gab es die große Veränderung ab Folge 4. Mit den ersten 3 Folgen habe ich mich auch, als ich sie mir angeschaut habe, habe ich mich auch schwer getan, weil es dann doch wirklich, wie auch im Forum geschrieben wurde, sehr steif daherkam. Wir standen da und haben so versucht, natürlich so dieses Steife, was damals im Original mit Zimmermann, was es gab, das wollten wir so ein bisschen überspitzt oder parodiert wiedergeben und das ist uns absolut nicht gelungen. Es sah einfach wirklich 1:1 steif aus und keine Ahnung, seitdem wir am Tisch sitzen, miteinander sprechen und auch gar nicht mehr jetzt wirklich die Moderationen alle so vorschreiben wie in den ersten 3 Folgen, finde ich, ist es um einiges angenehmer und das Schöne ist auch, miteinander zu kommunizieren bedeutet am Ende auch, wenn du mal doch inhaltlichen Hänger hast oder nicht mal weiter weißt, dann kann der andere reingrätschen und kann schnell noch was dazu sagen. Das finde ich um einiges angenehmer. Das ist wie so ein kleiner Stammtisch, wo man sich hinsetzt und einfach über die Fälle diskutiert. Also das gefällt mir viel, viel besser. Ist auch in der
Vorbereitung schöner, wenn man nicht jetzt en Detail sich alles aufschreiben muss und wie so ein Vortrag dann aufzählen muss. Ne?
Ja, genau. Und das war bei den ersten 3 Folgen schon so. Und derjenige, der die Folge auch moderiert hat, stand ja dann vorne und so weiter. Und dann hast du da hast du auf einmal den Scheinwerfer auf dich knallend gehabt. Die Kamera zeigt auf dich, die anderen sitzen nur drumherum. Und das ist, also ich habe gemerkt, das ist, also da tue ich mich schwer mit irgendwie. Mhm. Keine Ahnung.
Mhm. Weil du ja schon durchaus sehr viel Moderationserfahrung mitgebracht hast.
Ich habe auch übrigens bei den ersten 3 Folgen habe ich durchaus den Teleprompter auch benutzt, habe mir meine Texte, die ich mir geschrieben habe, per Teleprompter, aber auch da hatte ich das Gefühl gehabt, irgendwie so richtig rund lief es nicht, vielleicht war es aber auch, ich war ja bei diesen 3 Folgen, das war der erste Tag, wo ich überhaupt bei MG war, das Studio war neu, die Kulisse war neu, also ich war überhaupt nicht drin. Ja. Wenn ich mal das so vergleiche, als ich irgendwie vor ein paar Wochen den gelben Sessel moderiert habe mit Olli, das ist völlig anders gewesen, auch wenn das live war, aber man kann mit Olli plaudern, man kann mit dem Chat interagieren und so weiter, das finde ich ist was völlig anderes.
Ja, das stimmt. Und bei dir muss man ja sagen, du hast ja wirklich eine wahnsinnig aufwendige Reise. Gab es da nicht eine Mal, wo auch so ein bisschen ein paar Missgeschicke passiert sind? Ich erinnere mich, dass wir im Studio waren, da hast du irgendwie in Slack geschrieben, das ist weg und das ist weg, dass dir irgendwie mal, dass du irgendwas im Zug vergessen hast oder sowas?
Ja, ach Gott, ja. Also es war so, dass wir kennen ja nun alle aus den letzten Wochen und Monaten die ganzen Streiktage. Mal hat die Bahn gestreikt, ja, dann hat die Lufthansa gestreikt. Und ich fahre ja hier immer mit dem Zug etwa 90 Minuten nach München zum Flughafen und von da aus fliege ich halt nach Hamburg. Und es ging schon so los, dass ich, und das mache ich eigentlich immer, ein, zwei Züge eher nehme, um einfach lieber am Flughafen eher bin, anstatt dass das so knapp kalkuliert ist. Also nehme ich morgens um 5.30 Uhr den ersten Zug halt hin. Und es war aber so, und das war meines Wissens ein Samstag, wenn ich mich, genau, das war ein Samstag, denn sonntags war die Aufzeichnung bei MG. Da saß ich im Zug und dann gab es aber auf der Strecke irgendjemand, der sich wohl auf die Gleise gestürzt hat. Was also am Ende bedeutet, der Zug blieb stehen, fuhr nicht weiter und du hattest natürlich die Uhr im Nacken irgendwie, weil du wolltest ja deinen Flieger kriegen. Und dann hieß es auf einmal durch die Lautsprecher, ja, wechseln Sie jetzt einmal bitte auf Gleis 6, dort gibt es einen Ersatzzug, der fährt Sie jetzt bis zum Flughafen. Okay, ich aufgestanden hin und habe zwar meinen Koffer dabei gehabt, aber habe meinen Rucksack liegen lassen. Oh und Gott. In diesem Rucksack waren nicht nur die ganzen Moderationskarten fürs Aufnahmestudio, ja, für die ersten drei Folgen.
Auch noch alle Texte drauf, Folge. Oh.
Wo die ganzen Texte drauf standen. Ja. Nein, es war in der Tat auch noch ein, ein iPad drin und so weiter. Also diese kleinen Sachen, die man halt in so einem Rucksack einfach dabei hat irgendwie. Und Aufladekabel fürs Handy und so weiter. Also dieser ganze Kleinkram. Ich mit dem Koffer raus, Zug weg und ich merkte, scheiße, du hast den Rucksack nicht dabei. Okay, wenigstens Handy war bei dir, du hattest kein Ladekabel mehr, okay, kann man sich besorgen, Geld war Gott sei Dank, Karten hatte ich alles am Mann und habe dann erfahren, dass der Rucksack wieder aufgetaucht war, den hat in der Tat dann ein Schaffner wohl abgegeben, aber es hat ungefähr eine Woche gedauert.
Ah, hast aber Glück gehabt.
Genau, eine Woche gedauert, bis die Sachen dann per Post geschickt wurden.
Ja.
Hat die Bahn dann per Post genau verschickt. Aber ich war natürlich in Hamburg ohne diese ganzen Sachen. Also erstmal wirklich gucken, dass meine Ladekabel und wie gesagt mein iPad war weg, wo ich ja auch noch Sachen gespeichert hatte, die ich gebraucht hätte. Und wenn ich mich recht entsinne, das war ja das Wochenende, wo wir uns danach ja getroffen haben. Denn ich bin ja bis montags in Hamburg geblieben und wir beide haben uns ja in Köln dann am Montag getroffen, weil wir auch zu einer Aufzeichnung gefahren sind. Und das ja, war nämlich war das, da? Das okay. Wochenende, wo ich meinen Rucksack nicht dabei hatte.
Genau. Das, ja.
Habt ja, ihr schon also, mal irgendwo was verloren oder vergessen oder liegen lassen irgendwo in Bahn oder am Bahnhof oder irgendwie sowas?
Ja, ich habe mal ich habe so einen Retro-Brustbeutel und da war mein Hausschlüssel drin. Und den habe ich in der Bahn liegen lassen und die ist dann natürlich weitergefahren, so anderthalb Stunden weiter. Und dann war ich gerade bei meinen Eltern zu Besuch und dachte, scheiße, da ist der Schlüssel drin. Dann habe ich das Auto mir geschnappt mit meinem Vater und bin zu dieser Endhaltestelle gefahren und habe während der Fahrt versucht, irgendwie Kontakt zum Zug herzustellen, was über eine freundliche Dame vom Service möglich war. Und die ist dann, die hat dann irgendwie den Schaffner erreicht und der ist dann die Gänge abgegangen und hat dann meine Tasche gefunden, gesichert, verwahrt und nach knapp zwei Stunden hatte ich sie wieder.
Also was sowas angeht, wenn so ein Zug wegfährt, dann ist er weg. Ne? Ja. Und ich habe das ganz oft, wenn ich aussteige, gerade aus so S-Bahnen und so, obwohl ich mein Portemonnaie fühle und so oder mein Handy in der Hand habe, habe ich trotzdem Angst, nicht, dass da noch irgendwas drin ist und dann stelle ich mir kurz vor, wie schlimm das wäre, wenn ich es jetzt nicht in der Hand hätte und habe dadurch dann schon so ein Gefühl. Ich habe mal 2018, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, mein Portemonnaie auf der Straße ist mir runtergefallen, als ich mehrere Pakete aus der Packstation geholt habe und zu Hause ist mir dann aufgefallen, das war da nicht so weit, das war sehr nah beieinander und dann bin ich zurückgegangen und dann hat eine Frau mich angeguckt, weil ich so suchend geschaut habe und hat gesagt, sie suchen bestimmt ihr Portemonnaie. Sag ich, genau. Sagt sie, ja, das habe ich gefunden, habe ich hier in den Briefkasten geworfen, stellt ihnen die Post dann zu. Wo ich dachte, und dann sagte sie noch, da ist aber kein Geld drin gewesen. Wo ich dachte, dann hätten sie auch gesehen, dass ich hier um die Ecke wohne, hätten sie besser in meinen Briefkasten gesteckt. Weil ich musste dann auch über 6 Wochen warten. Und ich habe dann bei der Post angerufen und gefragt, ob das nicht irgendwie anders geht. Nein, der Postbote darf das nicht rausgeben. Sie brauchen bei der Leerung gar nicht dabei stehen, das wird nicht funktionieren. Und dann nach 6 Wochen hast du ja irgendwann auch die Hoffnung aufgegeben, dass es wirklich kommt. Und da habe ich ja schon angefangen, alles neu zu beantragen. Das war richtig scheiße.
Boah, das ist natürlich ätzend,
Ja. Und ich habe noch immer so einen Phantomschmerz, wenn ich hier die Haustür zumache, weil ich mich einmal ausgesperrt habe letztes Jahr. Also es ist, das bleibt alles hängen, so dieses unangenehme Gefühl.
Das ist mir passiert bei meinem Einzug in meine erste eigene Wohnung. Da habe ich abends auch alles vorbereitet, hatte nochmal den Balkon zum Lüften auf, Gott sei Dank im Nachklapp, und hatte Freunde unten im Treppenhaus empfangen, hatte den Schlüssel in der Wohnung stecken lassen, macht die Tür auf, wollte sagen, ja, hier oben wohne ich, bin Schritt aus der Tür raus und durch diesen Durchzug ist die Tür zugeknallt.
Ja,
und dann hat es aber zumindest, dann habe ich meinen direkten Nachbarn auch direkt an dem Abend kennengelernt und der hat dann einen aus dem Haus mobilisiert, der war schon über 75, das war schon so ein Urgestein aus dem Haus und der sagte, ihr habt doch da oben Balkon, der ist doch, die sind doch verbunden miteinander, da schwinge ich mich mal rüber und das war im vierten Stock. Und er hat behende, wie er war, hat er sich irgendwie rübergeschwungen. Ja. Meine Balkontür war zum Glück auf, latscht durch meine Wohnung, schließt die Tür auf, gibt mir eine Schlüssel und sagt, schönen Abend noch. Ja. Das war, ja. Da
hast du aber Glück gehabt.
Glück im Unglück. Ja, also Schlüsseldienst ist schweineteuer.
Das
lief
bei mir ganz anders ab, kann ich dir sagen. Das war ein Samstagabend und ich musste einen schweineteuren Schlüsseldienst kommen lassen. Auch so ein komischer Türke, der hier irgendwie ankam. Nichts gegen Türken, aber der sah schon relativ gefährlich aus und konnte auch nicht so gut Deutsch sprechen. Und ich hatte auch keine Wahl. Ach, das war super, super. Angenehm. Aber ja, also dieser Phantomschmerz bleibt erstmal, der habe ich jetzt öfters. Einmal die Woche habe ich
verständlich.
Verständlich. Obwohl ich das den Schlüssel schwer spüre. Naja. Ja, ich hätte noch so viele Fragen. Ich habe immer jetzt, seitdem ich diesen Podcast hier gekapert habe, habe ich immer, wenn ich weiß, wer zu Gast ist, schreibe ich mir so eine kleine Liste auf mit Themen, die man ansprechen kann. Ich wollte dich noch fragen, weil du bist ja wirklich Fernsehprofi. Das ist ja deine Berufung hier, Fernsehgucken. Wie fandest du den Programmtag mit Joko und Klaas?
Ja, den fand ich sehr gut und ich habe mich sehr gefreut, dass es der erfolgreichste Tag, was Marktanteile angeht, seit 4 Jahren für ProSieben war. Also seit 2020 der erfolgreichste Programmtag.
Wahnsinnig.
Technisch.
Ja.
Und ich hatte übrigens meinen DVD-Rekorder, den ich in der Tat sehr selten nur noch für Aufnahmen benutze, habe ich 24 Stunden laufen lassen, weil ich so ein bisschen Bammel davor hatte, wenn es live irgendwelche Dinge passieren, die man hinterher nicht online stellen möchte, weil sie einem unangenehm sind. Dachte ich, schneide mal mit. Man weiß ja nie, man kennt ja Holger Kreimeier, ne, für die Mediatheke. Hast du mitgeschnitten? Kannst du mir da was besorgen? Die Fragen kommen ja immer mal gerne. Ich fand das sehr gut. Ich fand diese Strecke ab Mitternacht, als es losging, wo sie ja dann auch live in der Berliner... Das habe ich auch
gesehen, wo sie rumgelaufen sind.
Genau, ja. Im Späti, im Supermarkt, oder nicht im Supermarkt, im Kiosk da unterwegs waren. Das fand ich total schön, weil es einfach echt war, echtes Fernsehen. So ein paar andere Sachen, auf die konnte ich verzichten, dass man da x-fach irgendwie aushalten, nicht lachen wieder gezeigt hat, was ja schon 10 Jahre alt war. Aber auch... diese Frühstücksfernsehgeschichte am Morgen frühstücken mit Joko und Klaas oder wo sie Sport gemacht haben, am Joggen waren sie unterwegs und wir haben sie begleitet beim Joggen. Oder aber auch die neue Gameshow am Abend.
Ja, die habe ich dann auch wieder geguckt. Beim UNO hat es mich ein bisschen verlassen, auch wenn das, glaube ich, auch gut angekommen ist.
Über 20% Marktanteil, ja.
Ja, und die Talkshow-Ausschnitte und so, das habe ich auch nicht so richtig gesehen. Ich habe immer ab und zu reingeschaltet, geguckt, was jetzt gerade so läuft. Und in der Tat, die ist nicht aushalten, da das nicht lachen, finde ich auch, ist auch nicht so mein Ding. Die Gameshow habe ich geguckt, so die letzte Stunde davon. Und ich habe auch angefangen, den Typen zu hassen.
Ja, der Fati. Ja.
Also das ist schon maximal unfair gespielt. Verstehe ihn auch ein bisschen natürlich.
Aber hätten wir uns das getraut, Julian? Nee. Hätten wir uns getraut, so zu spielen?
Nee, vor allem hat ja auch irgendwann gemerkt, dass Klaas ihn auch gehasst hat.
Ja, genau. Wir müssen ganz kurz erzählen. Also es ging ja darum, dass man in Dreier-Teams immer Fragen beantwortet hat. Und es war so, wenn einer, also man musste sich innerhalb von 90 Sekunden entscheiden, eine Antwort zu geben. Derjenige, der die Antwort gegeben hat, also wer sich getraut hat von den dreien, hat er richtig gelegen, hat er sozusagen alle drei Personen in die nächste Runde gehievt, hat er falsch geantwortet, wäre er draußen gewesen, antwortet keiner innerhalb der 90
super
Sekunden, sind alle drei raus.
Ne? Es ist super Spielprinzip. Und der Fati hat das trotzdem ausgesessen, hat das immer so auf dem Rücken der Neuen, hat er sich da durchgeschmuggelt.
Und ich saß hier mit meiner Frau und habe gesagt, ich mach mal wirklich O-Ton. Wir saßen und haben gesagt, dieses arrogante Arschloch wird doch wohl nicht gewinnen.
Ja, vor allem er murmelt dann immer noch so ein bisschen mit, um noch so zu tun, als rätselt er mit.
Ja.
Aber drücken tut er dann auch nicht. Also lieber sagt er, nee, lieber gehen wir hier alle unter, als nur ich sozusagen, ne?
Und ging es dir auch so bei der Finalfrage? Ich habe auf eine andere Antwort getippt.
Absolut,
ich habe gesagt,
absolut.
Dieses All the World oder Off the World, es ging um We Are the Champions von Queen.
Ja,
Ja. Genau, wie das endete. Ich weiß nicht, ob Max das weiß. Max, was sind die letzten Worte?
Ist ein Musikprofi.
Off the World? Hat er das nicht nur bei der Live-Version gemacht, aber nicht bei der Plattenversion, beziehungsweise Albumversion?
Okay, was glaubst du, waren die letzten Worte aus We Are the Champions?
We Are the Champions of the World war es nicht. Das ist so ein Irrglaube, dass dieser Mandela-Effekt, ja. Also wie beim Monopoly-Mann mit dem Monokel, den er nie drin hatte. Weiß ich nicht. Oh Gott, jetzt reite ich mich hier rein. Es ist okay. Auf jeden Fall nicht Off the World.
Genau, es ist tatsächlich auch We Are the Champions, ne?
Genau.
Hätte ich auch nicht gedacht. Und eine sympathische ältere Dame hat das dann gesagt.
Zum Glück, der ich das von Herzen gegönnt
zum
habe.
Glück, ja. Ja, alle haben das hier von Herzen gegönnt. Also, glaubst du, das war tatsächlich spontan, dass der Programmchef noch anruft und sagt,
also ich habe mit, ich habe heute Morgen mit Boris Brandt drüber gesprochen, der hat gesagt, natürlich war das abgesprochen. Also ich weiß es nicht, für mich, ich muss sagen, wenn das wirklich nicht spontan war, dann muss ich Joko und Klaas sagen, haben sie gutes schauspielerisches Talent, denn ich habe nicht das Gefühl gehabt, es wäre einstudiert gewesen. Und deswegen ist es mir am Ende auch egal. Boris sagt, doch, das ist natürlich genauso, ist es nicht der Wahrheit oder stimmt es nicht, dass die 48 Stunden vorher das Konzept entwickelt haben, wie sie immer behauptet haben. Das ist auch schon einige Wochen vorher in der Planung gewesen. Mhm. Aber egal, mir hat es gefallen. Ich finde es schön, dass es weitergeht. Und ich finde es toll, dass die Quoten überzeugend waren. Da muss man sagen, gestern Abend gegen den Tat oder Polizeiruf, weiß gar nicht, was gestern lief.
Polizeiruf. Max?
Polizeiruf, gegen den Polizeiruf, dann lief im ZDF eine neue Herzkino-Reihe, die sehr erfolgreich gestartet ist, war das mit Wolke Hegenbart oder so, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall eine neue Herzkino-Reihe und Filme auf Sat.1 und so weiter und RTL, also das war ja durchaus attraktives Gegenprogramm und trotzdem waren es über 20% Marktanteil und deswegen Glückwunsch. Ja. Also ich finde, man war mutig, das den ganzen Sonntag so durchzuziehen. Einige Sachen, wie zum Beispiel die beste und schlechteste Simpson-Folge oder dass man eine Mein bester Feind-Folge rückwärts gesendet hat, darauf hätte und ich verzichten können. Eine
uralte TAF-Folge haben sie gezeigt.
Mit Steven Gätchen, Best of Steven Gätchen. Gott, oh Gott, oh Gott. aber ansonsten vieles richtig gemacht, ja.
Ja, erstaunlich. Was sagt Boris Brandt eigentlich als Experte zu der Elten-Thematik?
Dass Elton ein bisschen leiser jammern soll, weil er am Ende doch wirklich sehr weich fällt. Ja, er versteht, dass nach 23 Jahren, dass er das menschlich einfach echt bescheiden findet, dass man nicht in der Lage ist, ein offenes Gespräch zu führen. Aber auch er sagt, Elton sollte nach 23 Jahren wissen, wie das im Business läuft. Und das ist im Business so. Und wir haben ja wirklich, du wahrscheinlich auch im Sprechplaneten des Öfteren, wenn es so Leute gab wie Hans Meiser etc., die ja auch alle gerne erzählen, wie sie abserviert wurden von RTL. Nämlich, dass ein Praktikant ein Praktikant angerufen hat und gesagt hat, übrigens, wir haben nichts mehr für sie. Und das nach 30 Jahren Senderzugehörigkeit.
Manche wurden ja auch einfach nie wieder angerufen. Einfach,
genau. Ne? Ja. Und er sagt auf jeden Fall, Elton, du fällst weich, du behältst bei RTL deine Sendung, du machst in der ARD weiterhin, wer weiß denn sowas. Ja, ich verstehe deine Enttäuschung, aber ein bisschen leiser meckern wäre auch ganz gut.
Und dass es ganz aus heiterem Himmel kommt, ist ihm auch nicht abzukaufen, oder?
Ja, wobei ich mir das durchaus vorstellen kann. Also, dass das genauso wie irgendwie ein Hans Meiser erzählte, live dumm gelaufen, das war ja diese Pannenshow, die lief dann noch einmal und Anfang Januar gab es einen Anruf, übrigens, das war das letzte Mal, dass ihr das gemacht habt. Also, und da hat auch keiner geahnt, dass es die letzte Folge war. Und ich meine, Schlag den Star lief ja am 30.03. das letzte Mal und dass du eine Woche später erfährst irgendwie, du hast nicht mal die Möglichkeit, also man hätte doch wesentlich sagen können, du darfst dich verabschieden am Ende der Sendung. Also, das ist schon menschlich, ist das schon echt übel irgendwie.
No. Ja, ich könnte noch ewig weitersprechen, auch jetzt über diese neue Knossi-Folge, was ja auch nichts anderes ist als dasselbe Format, ein bisschen umgeschrieben. Ja. Machen wir dann alles mal beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Max, wann geht's jetzt los? Wann gibt's maximale Musik?
Maximal Musik, warte mal, am Sonntag jetzt kommt nochmal das Studio, da bin ich auch wieder dabei, das ist auch übrigens eine hervorragende Folge, ich finde, das war mit das lustigste Skript, das Holger bisher geschrieben hat, das finde ich hervorragend, mit ganz tollen Wortspielen, ich glaube in 14 Tagen, also sonntags
kommt. Also es kommt in die Sonntagsrotation rein sozusagen.
Ja. Korrekt, korrekt.
Darf ich nur ganz kurz noch erwähnen, ich bin ein bisschen neidisch, ich würde so gern zumindest einmal im Studio dabei sein. Vielleicht wird mir der Wunsch lieber
Holger. Das steht noch aus, das gibt's ja nicht.
Es ist auch sehr schön übrigens, Julian, du hattest ja gefragt, ich sollte doch noch sagen, wie das neue Studio ist.
Ja, erzähl mal.
Es ist natürlich noch sehr unaufgeräumt, es ist noch alles so in der Werkelphase.
Das unterscheidet das ja schon mal nicht vom alten Studio.
Aber es ist alles sehr kompakt, also es sind keine weiten Laufwege zwischen Aufnahmeraum und, weiß ich nicht, zwischen dem Studio selbst. Aber es ist alles moderner. Also es ist auch von allein vom Hintergrund her ist es sehr schön und es ist eine Querstraße weiter, es ist gut erreichbar für mich als alten Bremer, der dann immer mit dem Roller dann von Wandsbek Markt noch hinfahren muss. Ja, also ich fühle mich da wohl. Also es ist wirklich schön.
Gut, irgendwann werden wir es dann auch mal sehen.
Ich finde zumindest im Falle Pantoffelkino fand ich es echt schon mal überraschend, was so eine neue Kulisse ausmacht.
Aber auch das Objektiv fand ich nicht ideal. Das muss ich sagen. Es sieht so ein bisschen Fischei-mäßig aus, wie so ein Fischauge. Ich sehe da breiter aus, als ich bin. Also ich habe jetzt nicht so ein breites Kreuz oder so dicke Oberarme.
Ich fand auch, ein bisschen eng beieinander, muss ich sagen.
Wir hätten noch enger zusammengemusst, finde ich, und noch weiter nach hinten, damit ich nicht so schwammig aussehe. Aber naja.
Aber das Fernsehen dicker macht, das wissen wir alle. Wir sehen alle im Fernsehen immer dicker aus, als
in
echt.
Ist in meinem Fall auch gar nicht so schlimm. Ich könnte auch noch so 1-2 Kilo mehr vertragen, aber da war es dann doch so 10 Kilo zu viel gefühlt.
Ja. Jetzt hast du uns natürlich darauf hingewiesen, jetzt werden wir da immer schön drauf achten, wie der Max gerade aussieht. Ne?
Nein, ich werde jetzt in Zukunft... Werde ich
der
mich
Max
immer...
ist aber ein bisschen mopsig geworden.
Nein, ich werde jetzt in Zukunft immer schön hinten sitzen, damit es nicht auffällt, dass ich nicht vorne sitze.
Ja,
da mache ich den Strich durch die Rechnung.
Im alten Studio bei Pasch TV, ich wollte immer nicht so zur Seite sitzen wie Holger oder Mario. Ja. Das ist immer schlecht. Ich will immer nach vorne gucken, wenn ich mal dabei war. Das war mir ganz wichtig.
Aber da haben wir zumindest eine Alliteration aller Schwiegertochter gesucht. Der mopsige Max.
Genau, also, das hast du jetzt so eingebrockt.
Das ist schön. War doch vorhin eure Frage, was früher mein Spitzname war. Jetzt habe ich einen neuen.
Man kann das dann ja auch positiv verkaufen. Wenn du mal nicht mopsig aussiehst, könnt ihr doch auch schreiben, ach, Max ist ja gar nicht so mopsig heute.
Ja, siehst du. Ach, wie schön. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Ja. Sehr gut.
Okay, dann hören wir dich ja sicherlich bald wieder im Podcast, wo es dir so gut gefallen hat.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, Frank, YouTube, Fernsehschatztruhe, Max, du machst Interview-Podcast. Kannst du diesmal auch sagen, wer als nächstes zu Gast ist?
Sven Gerhardt ist jetzt mein Gast, Synchronsprecher, der unter anderem auch den Berlin synchronisiert hat bei der Netflix-Serie Berlin oder bei Haus des Geldes. Und das ist auch ein sehr guter Schauspieler, der hat bei Kudamm 56 mitgespielt und hat jetzt noch ein paar Projekte in der Pipeline. Die Folge kommt am 1. Mai.
Okay. Am Mai-Feiertag.
Darf ich sagen kurz, die Kudamm-Reihe liebe ich. Ich liebe die Kudamm-Filme.
Sehr gerne. Dann musst du dir die Folge unbedingt anhören.
Ja, das werde ich tun.
Sehr schön.
Bis zum nächsten Mal. Hab eine schöne Zeit.
Macht's gut.
Ciao.
Ihr auch. Jo, ciao.
Der mopsige Max.